Moin, moin nach Hannover. Sebi Ernst hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Liebe Grüße. Ciao, ciao.
96. Minute.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier mit meinen Freunden Hannes und Henne, mein Name ist Fabian. Und Jungs, wie habt ihr die Pause jetzt ohne Fußball verbracht?
Warum ist es jetzt wieder der beste 96-Podcast nur? Sind wir wieder runtergestuft worden von Spotify?
Nee, sind wir nicht, aber was Besseres als mit 96 und top verbunden zu werden, gibt es für mich nicht. Deswegen habe ich mich wieder entschieden, hier
sehr gut.
Okay,
back to the roots zu gehen.
Das ist ein Punkt.
Bevor wir zur Länderspielpause kommen, einmal noch kurz ein großes Dankeschön an Sebi Ernst für das Übersenden der Sprachaufnahme. Vielen Dank, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin in Lodge und hoffen, dass du mal irgendwann wieder für uns kickst.
So ist es. Ja.
Ja, Länderspielpause, unbedeutend. Ähnlich wie das Wetter gerade.
Ja.
Neblig, trist.
Ja, bei mir war es ein bisschen wie mit der Club-WM. Ich habe es irgendwie zweimal versucht, die Spiele zu schauen, bin überhaupt nicht reingekommen. Habe dann weggeschaltet und habe mich während der Länderspielpause eher mit unserem Spiel gegen Halle und ein bisschen der U21 beschäftigt. Aber Fokus lag irgendwie trotzdem irgendwie auf 96.
Genau, und wir haben uns sehr intensiv auf die heutige Folge vorbereitet. Wir brennen lichterloh.
Ja.
Mal schauen, ob das Stadion auch brennt dann am Freitag. Ja, ich muss sagen, ich habe die Spiele von Deutschland auch nicht geguckt. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass sie das ganz positiv gestaltet haben, weil mit Blick auf die WM ist das schon ganz gut so. Haben wir ja alle Bock drauf. Länderspielpause bedeutet natürlich auch Spiele für ein paar von unseren Jungs, die sie noch mit in die Knochen kriegen, aber die haben sie erfolgreich gestaltet eigentlich zum größten Teil. Virgil Gita trifft in der 95. Minute gegen Österreich und Ralf Rangnick im Heimspiel zum 1:0. Wer es nicht gesehen hat, auch ein schönes Tor. Wir haben schon gepostet, auch bei Instagram. Stellen wir uns auch bei 96 vor, mal so aus dem Halbfeld in der letzten Minute. Wäre übrigens beim letzten Spiel vielleicht eine Szene gewesen, die wir gerne noch gezogen hätten gegen Fürth. Aber der Ball wurde ja zurückgepasst. Kellmann trifft auch zum 2:1 Sieg gegen Litauen. Beim 0:4 gegen die Niederlande hat er auch gespielt für Finnland. Und unsere U21-Nationalspieler Blank und Aseko standen auf dem Platz, haben leider verloren gegen Griechenland mit 2:3. Und unser lieber Chakroun hat auch erfolgreich mit dem Libanon abgeschnitten. Also ich würde sagen, wir kriegen ein paar Jungs zurück mit breiter Brust.
Und ja, und heute am Tag unserer Aufnahme spielen Aseko und Blank nochmal, ne? Und Chakroun auch.
Ja.
Also echt knackig vor einem Freitagsspiel.
Auf jeden Fall.
Uiuiui.
Und vor allem ja auch alle drei Startelf-Kandidaten.
Mhm.
Alle fünf, die wir jetzt hier gerade genannt haben, Startelf-Kandidaten. Wollen wir mal sehen.
Ich bin mal gespannt, ob sich durch das Testspiel gegen Halle, da wurde ja bis auf drei Positionen komplett durchrotiert, ob das eventuell irgendwie noch was an der Startelf für Freitag verändert. Gerade mit Hinblick auf das von dir eben Gesagte, dass die Jungs ja ganz schön, also auch in ihrem jungen Alter, jetzt ganz schön irgendwie gefordert sind. Ob sich Tietz dann irgendwie dazu hinreißen lässt, auch am Freitag nochmal ein bisschen anders aufzustellen.
Was ist denn mit Taibi zum Beispiel?
Der hat, glaube ich, gespielt, oder?
Ja, soll ich hier einmal ganz kurz...
Ja, Hannes, leg mal los. Du hast das Spiel geguckt?
Genau, ich hab das Spiel nebenbei geguckt, habe mir jetzt aber auch nochmal einige Daten rausgesucht.
Kurzen Abriss.
Ja, mach einen kurzen Abriss. Genau, Änderung. Weinkauf hat im Tor gestanden. Allgeier und Sterner als Außenverteidiger. Tomjak hat weiterhin IV gespielt. Wahrscheinlich wollte Titz schauen, ob er es jetzt besser macht, um Freitag wieder von Anfang an zu spielen. Dann Rogo auf der 6, davor Taibi auf der 10. Uden rechter Flügel, Kokolo linker Flügel und vorne im Sturm zentral mit Nielsen begonnen. Yokota rechts und Bundu links. Sehr ungewöhnlich, ich glaube, da haben wir ihn ja noch gar nicht gesehen. Und tatsächlich muss man sagen, dass Bundu zusammen mit Rogo auch derjenige war, der mit Abstand das beste Spiel gemacht hat. Hatte den meisten Impact aufs Spiel, hat selber ein Tor gemacht.
Aber Rogo hat das 0-1 hart verschuldet.
Ja, ne? das 0-1 in der zweiten Minute hat er tatsächlich verschuldet.
Das ist aber ja so auch Impact aufs Spiel gewisserweise.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Aber
ja,
sonst
ja,
muss man ja echt sagen, hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Genau, Bundu per Elfmeter selber getroffen und noch das Tor für Nielsen aufbereitet. Und dann zu den Auswechslungen, die jetzt erstmal langweilig klingen, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht die hottesten Takes im Land hätten. Ilias Ebnutalib wurde eingewechselt in der 67. hat auch die ersten Spielminuten gesammelt.
Boah, und Junge, du siehst nicht nur aus wie ein Experte.
Ja, stimmt.
Du bist auch ein Experte.
Die RTF, ja. Und unser neues Juwel, Micho Mango, kam auch in der 67. rein für Nielsen. Hatte ein paar Ballaktionen, aber nicht mehr so viel Einfluss aufs Spiel. Trotzdem kann man sagen, dass es cool ist, dass Mango jetzt so früh irgendwie auch mal Einsatzzeit bekommt und Ebnutalib sowieso. Mhm. Ich glaube, Ebnutalib, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der hat sogar die Woche auch bei den Profis mittrainiert.
Ja, ja.
Geil. Ja, mega. Ja, da sind wir sehr gespannt und hoffen, dass das weiterhin von Erfolg gekrönt ist. Genau.
Könnte ja auch jetzt mal irgendwie interessant werden, wer da auf der Bank sitzt. Jetzt dann am Freitag, ja, ne? Gerade für die IV auch.
Genau, absolut. Achso, und was ich noch ansprechen wollte, ich meine, auch das wurde von uns ja so ein bisschen angesprochen, ist aber auch kein wirkliches Geheimnis und kein Hot-Take gewesen. Aber auch Titz ist der Meinung, dass das Spiel hätte höher ausgehen müssen für uns. Mhm. Da waren halt ein paar Chancen, die liegen gelassen wurden. Und da hat er sich eigentlich so ein bisschen wiederholt zu dem, was er gegen Fürth gesagt hat und meinte, da muss in Zukunft mehr gehen.
Ja, hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht das Halle-Spiel schon ein bisschen Zukunft gewesen wäre, ehrlich gesagt, weil jetzt bis Freitag da, ne, was passiert ja, da noch? Ja,
absolut. Also man, wie gesagt, ich bin gespannt, was die Startelf am Freitag hergibt und auch wie sich die Jungs jetzt irgendwie nach den Länderspielminuten dann irgendwie akklimatisieren, ob das denen eventuell nochmal einen Boost gibt, Selbstvertrauen. Ja, ich bleib gespannt oder wir bleiben gespannt.
Ja, gespannt haben wir auch geschaut auf die Transfermarkt-Updates, die es diese Woche gab. Die zweite Liga hat ein Komplett-Update bekommen. Ein 16-jähriger Herr Tana führt jetzt die zweite Liga an, glaube ich, mit einem 6-Millionen-Marktwert. Jetzt muss ich ein bisschen mal in eure Richtung gucken. Wie war der Name nochmal?
Kenny Eichhorn oder so?
Eichhorn ist korrekt.
Eichhorn ist, glaube ich, richtig, ja.
Genau. Der hat jetzt auch die letzten beiden Spiele von Anfang an gespielt.
Gegen uns ist er auch gestartet, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, also genau. Diese Aktion gegen Noll.
Ja. Ja. Aber schon krass mit 16, ne? Bei Hertha Führungsspieler jetzt zu sein. Hab ich doch gesagt, Kenny.
Ja, genau, sein Spitzname. Ja.
Kenny. Ich sage immer nur Kenny halt, ne?
Ja, Kenneth Kenny Eichhorn.
Ja, so. Leitl ist ja als Talenteentwickler bekannt. Ach nee. Das war der andere.
Ach so, ja.
Es gibt keine Folge ohne ihn.
Ohne unseren Stefan. Auch bei 96 hat es ein paar Veränderungen gegeben. Wir hatten insgesamt 5 Aufwertungen, 4 Abwertungen. Habt ihr eine Idee, wer den höchsten Marktwertsprung bei uns gemacht hat?
Aseko.
Ist richtig. Habt ihr auch ein Gefühl, wie viel?
3.
Ja, da steht es auf 3 Millionen, genau.
Vorher war 1 Million?
Weniger, 700.000. Also der hatte 2,3 Millionen zugelegt. Auch Ocon ist von 850.000 auf 1,5 Millionen in der Bewertung gestiegen. Enzo hat auch nochmal 0,5 draufbekommen auf 3 Mille. Und das wird dich jetzt freuen, Hannes. Matsuda ist natürlich auch mit seiner 1 Million jetzt bedacht. Und auch unser lieber Chakrun hat jetzt die Million erreicht.
Stark.
Ich glaube, das haben alle verdient.
Ja.
Stark. Es kann man auch nochmal irgendwie so ein bisschen die Transfers loben, dass man so einen Ocon verpflichtet, ne, der dann sofort so einen Sprung macht. Wenn man es halt in Europa dann schafft, vom afrikanischen Kontinent unter talentiert ist, geht es halt zackig. Und da hoffen wir, dass das auch noch weiter nach vorne geht. Bei den Abwertungen.
Ich bin gespannt, weil ich weiß, dass Blank mit 2,5 Millionen der zuvor am höchst dotierte Spieler war. Jetzt bin ich gespannt, ob er so ein bisschen, ob der Fehlminuten, die er so über die Saison hatte, hier und da eventuell ein bisschen runtergegradet wurde.
Genau, er ist jetzt bei 2,5 Millionen, er war bei 3. Also er wurde runtergegradet. So und ist
das
es.
Gleiche würde ich für Nawrocki dann sagen.
Nee, ist nicht passiert.
Nee?
Der ist bei 2 Mille, glaube ich, stehen geblieben. Also da scheint es immer noch den Markt zu geben. Ise logischerweise runter, Nielsen auch nicht. Sterner logischerweise runter. Und Jokota hat auch nochmal 0,5 Mille verloren.
Oh ja.
Jetzt von 2,5 auf 2. Aber insgesamt sind wir bei 33,25 Millionen. Und das ist, glaube ich, sind gut 6 Millionen über dem Kaderwert der letzten Saison.
Krass.
Zum Ende.
Markus Mann Masterclass.
Muss man wirklich sagen.
Der Koch.
Ich, Ich hätte gedacht, dass Rochelt vielleicht nochmal einen Ticken was draufkriegt. Der steht noch bei 800.000 jetzt gerade. Hat ja ein paar gute Spiele jetzt gezeigt.
Ja, stimmt. Ja, das hätte ich auch gedacht.
Aber beim nächsten Update, wenn er so weitermacht, ist er sicher dabei.
Ja.
Gut, das ist der kurze Abriss zu transfermarkt.de. Genau, es hat eine Entscheidung zum Derby gegeben. Hannes, willst du uns noch mal kurz einen kleinen Abriss geben?
Ja, gerne. Genau, ich fange einmal vorne an, um das einmal kurz historisch so ein bisschen aufzuarbeiten für die, die vielleicht gar nicht wissen, was da so vorgegangen ist. Daniela Behrens hat ja 2023 das Amt als Innenministerin angetreten und hat dann im Frühjahr 2024 auch relativ schnell sich dem Niedersachsen-Derby gewidmet und da versucht, so ein bisschen ihre politische Perspektive und ihr Know-how spielen zu lassen. Und genau, da ging es relativ früh, 2024 schon, darum, dass da irgendwie seitens des Innenministeriums in Persona Daniela Behrens schärfere Maßnahmen zum Derby angekündigt wurden. Und so kam es dann auch. Hinspiel Oktober 2024 gab es ein deutlich reduziertes Gästekontingent beim Hinspiel in Braunschweig. Begründung war damals war die Sicherheitslage und die konkrete Zahl ging damals auf 1260 statt der üblichen 2100 Auswärtsplätze. Daraufhin riefen die 96-Fans zum Boykott auf und blieben dem Auswärtsspiel zum Großteil auch fern. Ich glaube, ein paar hundert, relativ wenig tatsächlich, waren dann vor Ort. Mhm. Am Tag des Spiels gab es dann auch Fandemonstrationen beider Lager. Einmal von den 96-Fans in Braunschweig und von den Eintracht-Braunschweig-Fans in Hannover. Und
auch eine einmalige Sache einfach, ne?
Ja. Beide Proteste richteten sich demnach auch gegen die aktuellen Restriktionen. Beim Rückspiel in Hannover im März diesen Jahres kam es dann ebenfalls zu einem Teilausschluss und zu einer Reduktion um -40% des Gästekontingents. Und demnach blieben dann die Braunschweig-Fans auch diesem Spiel fern und boykottierten das. Die 96-Fans waren im Stadion. Und zur aktuellen Lage, also im Oktober 2025, jetzt steht unser Derby am 26. an, hat die Polizei Braunschweig schon lange vorgesehen, ausschließlich personalisierte Tickets an die Fans zu verkaufen. Und Eintracht Braunschweig hat dann das Sicherheitskonzept nochmal überarbeitet, vorgelegt. Und das wurde dann vor kurzem auch von der Polizei in Braunschweig genehmigt. Genau, das Sicherheitskonzept umfasst so irgendwie ein Netz, komplettes Netz, irgendwie so ein komplett neues, neu entwickeltes Netz irgendwie um den Gästeblock rum. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aussehen soll. Und das soll ein bisschen verhindern, dass so irgendwie das Abfeuern von Pyrotechnik auf Platz, Nachbarblöcke etc. Stattfindet. Und dann hatte ich noch gelesen, dass sie ein bisschen dahin gehen wollen, mehr Ordner aufzustellen als Polizisten, wahrscheinlich um da so ein bisschen, ja, ein bisschen
deeskalieren.
Ja, deeskalieren zu wirken, ein bisschen das Feuer rauszunehmen. Und laut der Polizei Braunschweig soll es keinerlei Verkaufseinschränkungen geben. Mhm. Das heißt, wir dürften vermutlich ein fast ausverkauftes Derby erwarten. Genau, mal schauen, wie es dann irgendwie am Spieltag ausschaut, was so vor dem Gästeblock passiert an Kontrollen etc. Mhm. Aber das ist einmal so der grobe Überblick zum Derby.
Das klingt doch aber erstmal nach Stimmung im Derby, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das brauchen nicht nur beide Mannschaften, vor allem unsere Jungs brauchen das. Mhm. Wir haben da irgendwie viel drüber gesprochen, als vermeintlicher Favorit braucht man auf jeden Fall irgendwie trotzdem den Rückhalt der Fans. Und wenn man dann auswärts spielt gegen den Underdog, dann ist es, glaube ich, sehr von Vorteil, wenn man seine Fans noch im Rücken hat.
Absolut. Zum Derby dann nächste Woche ausführlich eine ganze Folge natürlich. Da werden wir uns auch ein bisschen den historischen Fragen des Derbys widmen. Und jetzt schauen wir einmal zurück mit unserer ersten Kategorie.
Alte Liebe History.
Genau, alte Liebe History übernehme heute mal ich. Und es gibt ein Quiz. Ich habe ein Quiz vorbereitet.
Geil.
Für Hen und Fabi. Und damit das hier alles ein bisschen locker vonstatten geht und wir auf das Freitagsspiel freuen können, wird es tatsächlich nicht so dröge und ich werde euch nicht mit Daten und Fakten und Zahlen irgendwie nerven, sondern es wird ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen in der Anekdotenkiste vom HSV rumgekramt und bin da auf viel Interessantes gestoßen und bin mal gespannt, ob ihr das ein oder andere vielleicht sogar kennt. Oder ob eure Ratekünste entsprechend gut sind.
Hi, Bock.
Das freut mich.
Ich bin sehr gespannt.
Und ich würde sagen, wir gehen so vor, ihr habt beide schon einen Zettel für euch liegen, damit der eine nicht einfach B sagen kann, wenn der eine A sagt, schreibt ihr euren Buchstaben jeweils mal auf. Und genau. Und dann schauen wir mal, wir haben 5 Fragen und dann schauen wir mal, ob es am Ende ein Stechen gibt oder jemand gewinnt und wer hier wem Bier schuldet. 1975 pfiff Wolf-Dieter Ahlenfelder das Spiel Bremen gegen 96 bereits nach 30 Minuten ab. Warum, fragt ihr euch jetzt? Ich gebe euch jetzt 4 Antworten. A. Ausschreitung unter den Fanlagern. B. Er hatte einen privaten Termin. C. Unwetter. Oder D. Er stand unter Alkoholeinfluss. So, die beiden schreiben fleißig. Ich dokumentiere. Habt ihr es?
Ja.
Okay, wer möchte anfangen? Hen?
Also ich finde übrigens 2 Antwortmöglichkeiten finde ich sehr geil und ich hoffe, eine von beiden ist es.
Ja, also du bist ja bekannt für deinen Twist hier im Podcast, deswegen bin ich auf D gegangen.
Ich auch, tatsächlich.
Ah,
ich meine echt? Aber auch, dass ich es irgendwo schon mal gesehen habe. Ich wusste aber nicht, dass es ein Spiel war von 96. Ich sehe ihn aber da in seinem gelben Jersey ein bisschen torkelig vor mir, ehrlich gesagt.
Okay, dann gebe ich euch mal kurz einen Umriss. Ich kann nur so viel sagen, ihr liegt beide richtig. Das heißt, ihr bekommt beide hier mal einen Punkt.
Vamos.
Und möchte euch einmal zurück mit in die Zeit nehmen und euch erzählen, was da vorgefallen ist. Besonders in Erinnerung bleibt die Partie vom 8. November 1975 zwischen Werder Bremen und Hannover 96, als der angetrunkene Ahlenfelder die erste Halbzeit bereits nach 30 Minuten abpfiff. Zudem soll er am Boden liegende Spieler beleidigt und eine Alkoholfahne verbreitet haben. Er rechtfertigte seinen angeheiterten Auftritt mit den Worten: ein Bier und ein Malteser zum Mittagessen, das wird doch wohl erlaubt sein. Und er sagte im Anschluss an das Spiel zur Presse: wir sind Männer und trinken keine Fanta. Und geschichtlich ging aus dem auch so ein bisschen hervor, wer heute in Bremen in der Vereinsgaststätte einen Ahlenfelder bestellt, erhält ein Bier und ein Malteserkreuz Aquavit.
Geil.
ja, stark. Beide ein Punkt.
Sehr schön. Ist 96 auch ein bisschen in Bremen verewigt.
Und es geht auch direkt in die Frage 2. Warum wurde der Däne Schönberg als Spieler von Hannover 96 entlassen?
Michael Schönberg?
Ja.
War dann auch mal Co., oder nicht?
Bitte?
War auch mal Co-Trainer dann, glaube ich.
Ja, später, ja, genau.
Kam dann noch mal, ne?
Aber er wurde als Spieler mal entlassen oder freigestellt. Warum kam es dazu? Etwa aufgrund von Antwort A, einer Schlägerei in der Kabine. B, Taxifahrt auf Vereinskosten. C, Fernbleiben vom Spiel. Oder D, wie soll es anders sein, Trunkenheit am Steuer. A, Schlägerei. B, Taxifahrt. C, Spiel verpennt. Oder D, Trunkenheit am Steuer.
Knifflig.
Okay, Fabi, diesmal darfst du anfangen.
Ich sage, er hat ein Spiel verpennt.
Mhm. Ich sage, es gab eine Schlägerei in der Umkleide.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich löse noch nicht auf, ich lese euch vor und dann steigt die Spannung noch ein bisschen. Mhm. Vor ein paar Jahren ließ der Däne Schönberg, später FC Kaiserslautern, sich mal nach einem Spiel bei Tennis Borussia auf Vereinskosten mit dem Taxi zurück nach Hannover fahren.
Boah.
Was ihm später die Entlassung bescherte. Okay.
Von Tennis Borussia aus.
Geil. Okay. Ja.
Genau. Stark. Viel passiert bei uns im Verein.
Hatte keinen Bock mit der Mannschaft zu fahren und ist einfach ins Taxi gestiegen.
Ja, genau. Es gab so ein paar, Gerüchte, was er irgendwie, dass er noch einen verletzten Spieler besucht hat. Freunde irgendwie noch. Das ist wohl ein bisschen, da kam man nicht so richtig drauf. Auf jeden Fall hat er sich schon mal eine Taxifahrt gegönnt und danach eingereicht.
Und dafür wurde er entlassen.
Oder freigestellt, das stand da so für entlassen.
Krass.
Aber, ja.
Ah, krass.
Okay, dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Es steht weiterhin 1-1. Mhm. Ich frage euch in Frage 3, warum musste der Stürmer Georg Damjanov 1976 für ein Spiel aussetzen? Etwa wegen Antwort A, ihm ist ein Teekessel auf den Fuß gefallen. B, ein Mitspieler ist ihm nach dem Training über den Fuß gefahren. C, gegen den Pfosten getreten oder D, besoffen umgeknickt?
D ist immer,
ich würde sagen,
immer besoffen.
Ja, ich mach's euch nicht einfach.
Lies mal vor, bitte.
Warum müsste der Stürmer Georg Damjanov noch für ein Spiel aussetzen? Teekessel auf den Fuß gefallen, B, Mitspieler ist ihm über den Fuß gefahren, C, gegen den Pfosten getreten oder D, besoffen umgeknickt? So, die beiden schreiben. Hen, du bist wieder dran.
Golfcaddy gab's noch nicht auf dem Platz, ne? Das würde ich jetzt mal ausschließen. Mhm. Sasa gab es auch noch nicht.
Nee.
Konnte er auch noch nicht umknicken. Der war so wütend, dass er gegen den Pfosten getreten hat.
Okay.
Ja, stark. Ich würde sagen A.
Okay. Ich decke wieder anhand der Antwort auf. Der Stürmer musste 1976 für ein Spiel aussetzen, nachdem ihm ein Teekessel auf den Fuß gefallen war. Den Spott seines Trainers, Helmut Pfiffi Kronsbein, gab es obendrauf. Zum ersten Mal trinkt er kein Bier und schon verletzt er sich.
Ja, ich wollte sagen, ne, also A impliziert für mich aber auch, dass in dem Teekessel irgendwas drin war. Ah, da kann man auch einen kleinen Punsch reinpacken, ja, oder stimmt, so.
Wahrscheinlich war es so.
Ne? Ey, wir sind in den 70ern.
Okay, Fabbe geht in Führung, 2-1.
Wie viele Fragen gibt's noch?
Es gibt noch zwei.
Boah, okay, kann ich noch drehen?
Du kannst das Ding noch drehen, ja.
Okay.
Okay. Wie munterte Thorsten Frings den am Boden liegenden Altin Lala bei einem Auswärtsspiel in Bremen auf? A. Mit einem Schlag im Nacken. B. Mit einem Stück Schokolade. C. Er sang ein Ständchen. Oder D. Mit einer Autogrammkarte. So, und jetzt will ich mal wissen, was ihr dazu sagt.
Bitte was? Während des Spiels?
Während des Spiels.
Also. Ach so, und während des Spiels? Ja. Lies nochmal vor, bitte.
Wie munterte Thorsten Frings während des Spiels den am Boden liegenden Altin Lala bei einem Auswärtsspiel in Bremen auf? Er gab ihm einen Schlag im Nacken. Er gab ihm ein Stück Schokolade. Er sang ein Ständchen. Oder er gab ihm eine Autogrammkarte.
Eieiei. Alles wild. Walter Frosch hat ihm eine Kippe gegeben.
Hier, ja. Hier wird sehr tief in der Vergangenheit gegraben.
Also das Ding ist, wenn er dir eine Schokolade gegeben hätte, dann hätte ich das doch vor Augen, oder? Das Foto oder die Szene hast du doch vor Augen.
Ja, deswegen, ich frage euch. 1976 ist nur noch schon ein bisschen her. Okay, Fabi?
Ja, ich sag Schoko.
Er hat ihm eine Nackenschelle gegeben, das passt zum Lutscher.
Okay.
Und würde Altin auch aufmuntern.
Ja, würde er auch entgegennehmen.
Würde entgegennehmen.
Okay. Also es hat auf jeden Fall mit einem Ritual auf der Bank der Roten zu tun, das es seit vielen Jahren gab. Denn immer in der 30. Minute wird eine Tafel Rittersport-Schokolade geöffnet und von den Betreuern vernascht. Die Schokolade wird vorher, damit sie schmeckt, in der Kühlbox gelagert. Und jetzt kommt eine Aussage eines ehemaligen Physiotherapeuten, Herzog. Nun liefen wir in der ersten halben Stunde des Spiels zum verletzten Altinale auf das Feld, sagt Herzog. Als er und Teamarzt Vego Kreger die Box öffneten, fiel die Schokolade heraus. Die schnappte sich Bremens Nationalspieler Thorsten Frings und bot Lala ein Stück davon an.
Das ist geil.
Stark.
Und was man mal festhalten muss, Thorsten Frings und Altin Lala waren da beide 30. Und für mich war Thorsten Frings nie unter 40. Der war jünger als wir jetzt.
Stimmt.
Ja, damit steht es 3-1, aber wir haben auch eine letzte Frage.
Komm, Henne, Ihre
Treffer. Ja, den Anschlusstreffer, den
machen wir. Ja, ist 3-2.
Meine Güte.
Okay. Wie lange dauerte die Trainerkarriere von Alfons Voisthoff bei Hannover 96?
Wann war das? Weißt du das?
In den 90ern. Wann genau, weiß ich nicht. Boah,
auch eine schwierige Zeit. Ja, sag mal.
Eine Woche, ein Tag, eine Stunde oder ein Monat?
Ja, ein Monat ist ja mittlerweile gang und gäbe. Mhm.
So, Hen muss
pokern. Sag nochmal A, B, C, D.
Woche, Tag, Stunde, Monat. Okay, Hen?
Der hat ein Training geleitet, eine Stunde.
Eine Stunde? Mhm. Eine Stunde ist krass. Ich gehe auf einen Tag, weil ich oftmals schon gedacht habe, wenn irgendwelche guten neuen Trainer oder Spieler oder Manager gekommen sind, dass die hier vielleicht nach einem Tag wieder abhauen, weil sie denken, ach du Scheiße.
Chaos.
Was ist denn hier los?
War Kind da schon da?
Ja, Ende der 90er?
Ja.
Ist er ja eingestiegen. Okay. Ne?
Also was man sagen kann, er hat nicht mal ein Training geleitet. Und wie es dazu kam, verrate ich euch jetzt. Die Trainerverpflichtung von Alfons Voisthoff in den 90ern gehörte bei Hannover 96 vermutlich zu den kuriosesten. Er war sehr erfolgreich mit den Kickers Emden in der damaligen Oberliga Nord und 96 präsentierte ihn stolz auf einer Pressekonferenz als zukünftigen Trainer. Ein paar Stunden später wurde mitgeteilt, dass der Vertrag wieder aufgelöst wurde, da Voisthoff nicht die erforderliche Trainerlizenz für die zweite Liga besaß.
Geil. Aber passt so 96, wo es vorher nicht zu klären, sagen, oder?
Ja.
Starker die Ehrenpunkt.
Story kannte ich noch nicht, aber es passt so sehr.
Starker Ehrenpunkt, Hen.
Geil.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Fabian.
Vielen, vielen Dank.
Der scheiß Teekessel, der hat's gemacht.
Ich ziehe schon mal vor, das 3-2 ist auch das Endergebnis am Freitag.
Stark.
Apropos Freitag, wir sind in einem spannenden Oktober und Henne hat dazu düstere Aussichten.
96 Grad. Hot Takes. Hot Talks.
Ja, wir sind ja schon im Oktober. Wir haben schon ein Spiel im Oktober gesehen und ich möchte trotzdem einen Hot Take machen. Kurz zum Hintergrund. Man kann gerade beobachten, dass Hannover sich schön polarisiert. Es gibt auf der einen Seite die, würde ich schon auch zu unserer Stadt typisch dazugehörenden mürrischen Mecker-Opas, die jetzt schon wieder anfangen, dass das doch alles nur eine Eintagsfliege war mit den ersten vier Spielen.
Du bist in Hannover geboren, Henne, oder?
Ich bin Ur-Hannoveraner.
Mhm, okay.
Und diese Mecker-Opa-Gene habe ich nicht in meinem Blut, oder?
Ach, mal so, mal so.
Mein Mikrofon war ganz stumm.
Sehen wir gleich mal. Ja, die Bild hat sogar schon getitelt, ist der Tietz-Zauber schon verflogen? Fragezeichen. Und auf der anderen Seite sind aber die, die von diesem Fußballkonzept, von diesem menschlichen Konzept von Tietz, von den Spielern, von dem ganzen Neuanfang, von dem Neubeginn, den wir jetzt beobachten konnten, immer noch überzeugt sind und dem auch ein bisschen Zeit geben und da sehr positiv gestimmt sind, was man auch daran erkennen kann, dass wir jetzt das vierte von fünf Heimspielen ausverkauft haben.
Mega.
Sensationell, richtig geil. Und ja, ich möchte heute mit euch in 96 Grad mal diese Stimmungspalette ein bisschen durchlaufen und nachspielen. Und wie es in meinem Naturello so liegt, spiele ich natürlich den Mecker-Opa.
Perfekt.
Und bin der Pessimist und lasse mich aber gerne von euch überzeugen, dass es doch alles viel rosiger aussieht, als wenn wir jetzt gerade aus dem Fenster gucken. Ja, wir haben im Oktober noch drei Spiele.
Mhm.
Am Anfang des Oktobers habe ich euch schon darauf hingewiesen, dass der Oktober sehr knackig wird, sehr wichtig wird. Also im Oktober gab es oder gibt es vier Spiele und ich hatte damals gesagt, es wäre geil, wenn wir 10 Punkte holen und das Derby gewinnen. Mittlerweile wissen wir, dass wir in Fürth nur einen Punkt mitgenommen haben. Das heißt, wenn wir nach dieser Rechnung gehen, bräuchten wir jetzt noch 3 Siege. Und ganz ehrlich, da glaube ich nicht dran. Also wir spielen jetzt am Freitag gegen Schalke 04. Ich will da jetzt nicht zu viel vorausgreifen, aber nur schon mal dazu. Schalke 04 spielt einen absolut ekligen Arbeiterfußball. Miron Muslic lässt wirklich einen sehr stressigen Fußball spielen. Also das Ziel ist wirklich, die Mannschaft zu verunsichern durch Stress und durch Nicklichkeiten. Und man kann beobachten, auch an der Auswärtsfahrt der Schalker, die sie jetzt gemacht haben nach Dublin, dass da wieder so ein richtiges S04-Pott-Gefühl zurückkommt, ein Malocha-Gefühl. Ja, und die haben jetzt 3-mal in Folge gewonnen in der Liga.
Mhm.
Und gerade dieses Nicklige, gerade dieses Aggressiv-Verteidigen, dieses immer den Gegner stressen, das liegt, glaube ich, unserer Mannschaft gerade nicht. Dann folgt das Derby. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Das Derby ist sowieso ein reines Mentalitätsspiel. Da kommt es nicht auf einen großen, starken fußballerischen Plan an, sondern da kommt es einfach darauf an, dass man dieses Derby, dass man das annimmt und dass man fightet. Und
dass man schultern kann einfach auch. Ne?
Wir sind in die letzten Derbys gegangen und haben immer gewusst, dass unsere Mannschaft besser ist. Aber sie haben diese Last eben nicht so gut schultern können wie der Gegner. Und dann,
auch das wussten wir immer schon vorher.
Ja.
Letzten Jahre.
Jetzt spielst du doch nicht auch den Mecker-Opa. Du sollst.
Ich rede über die letzten Jahre. Für dieses Jahr habe ich. Ja, siehst du ja gleich.
Ich habe mir mal die letzten 10 Auswärtsderbys angeguckt und tatsächlich haben wir 6 der 10 letzten Auswärtsderbys verloren, 2 unentschieden gespielt und nur 2 gewonnen. Kann man eigentlich gar nicht drüber sprechen. Fürchterlich. Und dann folgt das vierte Spiel des Oktobers beim aktuellen Tabellenführer SV Elversberg, der gerade absolut im Flow ist, wo wir im Übrigen noch nie gewonnen haben in unserer Vereinshistorie. Es sei denn, es gab mal irgendwie ein Testspiel, was ich jetzt in der Recherche nicht mehr gefunden habe. Aber ja, so ist es. Und deswegen sage ich mal ganz düster und herbstlich, wir holen in diesen 3 Spielen nur 4 Punkte oder weniger.
Opa, entspann dich, komm runter.
Also glaube ich auch nicht wirklich dran, ehrlich gesagt. Also hoffe ich auf jeden Fall auch nicht drauf. Beim Derby, ja, bin ich bei dir. Muss man echt erstmal auch gucken, was die Truppe da irgendwie kann, macht und aushält. Aber wenn man so durch die Statistiken scrollt, ist es bei 96 vielleicht tatsächlich so, dass wir gerade aktuell ein paar Punkte zu wenig haben. Ein paar wenige, aber tendenziell ein paar zu wenig. Wir haben die meisten Pfostentreffer zum Beispiel in der ganzen Liga mit 6. Also auch so ein bisschen wenig Glück gehabt. Und ich glaube, solange wir bei dem bleiben, wo wir einfach gerade sind, kommt das Glück zurück und dann spielst du diese Spiele auch erfolgreicher als nur 4 Punkte. Ob wir jetzt aus dem Oktober mit 10 rausgehen, we will see, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir keins dieser Spiele verlieren.
Okay, das ist ein Word und ich bist jetzt so ein bisschen der Kompromiss. Mhm. Und ich nehme mal die Rolle des Optimisten ein und sage, wir holen 9 Punkte. Das ist für mich sehr optimistisch. Also wir gewinnen jetzt am Freitag gegen Schalke. Da hatten wir irgendwie eingangs oder gestern Abend auch schon mal einmal kurz drüber geschnackt. Es wird ein absolutes, wenn man die Statistik nimmt und auch die letzten Spielverläufe von den beiden Mannschaften, wird es ein absolutes ballbesitzendes Spiel für uns werden. Und da glaube ich auch dran. Und ich glaube, dass 96 ein bisschen aus den Spielen gegen Fürth und Dresden gelernt hat. Ich glaube, dass wir viel über die Außen kommen werden. Wir werden viel mehr Flanken schlagen. Und ich glaube, am Ende wird es über einen Standard entschieden. Und zwar eine Ecke, die Gita per Kopf trifft. Und damit gehen wir mit einem dreckigen 1:0 in die letzte Spielminute.
In der 96. Minute.
Genau. Also man muss dazu sagen, Gelsenkirchen schießt die meisten Tore in den letzten 15 Minuten. Da werden wir uns nur noch hinten reinstellen. Und wir schießen in der zweiten Halbzeit das 1:0 per Standard und werden uns dann hinten reinstellen und das 1:0 verteidigen. Und das Derby werden wir, und das predikte ich hier, werden wir einmal haushoch gewinnen.
Okay, ich hoffe natürlich, dass das so wird. Ich glaube wirklich, dass der Oktober jetzt
top entscheidend.
Nicht entscheidend ist über Aufstieg oder nicht. Das auf gar keinen Fall. Da habe ich auch jetzt schon viel gelesen und gehört, dass irgendwie 96 jetzt zeigen muss, dass sie um den Aufstieg mitspielen. Da rede ich jetzt noch gar nicht drüber. Diese Liga ist so lange eng. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber wir hatten jetzt 4 Spiele, die richtig Bombe waren. Da haben wir uns so ein bisschen gefühlt wie ein FC Bayern München Fan, sind wir hier durch Hannover gelaufen. Mhm. Jetzt ist wieder so eine leichte Unsicherheit eingekehrt und in diesen 3 sehr herausfordernden Spielen werden wir jetzt, glaube ich, schon sehen, was wir von dieser Mannschaft in dieser Saison erwarten können und was nicht. Jetzt mal Aufstieg oder nicht ausgeklammert. Sondern generell. Und um jetzt mal nochmal tiefer in den Pessimismus einzusteigen, wenn du jetzt gegen Schalke in so einem Flutlichtspiel nach so einer nicht so ganz guten Serie jetzt für 96 verlierst oder unentschieden spielst, meinetwegen auch, und dann das Derby womöglich auch verlierst oder unentschieden spielst, dann könnte dieser angesprochene Tietz-Zauber oder dieser Zauber der jungen, frisch zusammengestellten Mannschaft dann auch schon verflogen sein. Und ich hatte in der letzten Folge angesprochen, mir fehlt gerade die Achse. Ne? Wir kommen da später nochmal in der Aufstellungsprediction drauf, wer jetzt eigentlich für diese 3 Spiele irgendwie die Verantwortung übernehmen soll oder jetzt am Freitag die Verantwortung übernehmen soll. Meine Sorge ist, dass diese junge, frisch zusammengestellte Mannschaft, diese Last, die du eben angesprochen hast und dieses, hey, wer sind wir eigentlich? Wo stehen wir in dieser Liga? Was passiert jetzt in diesen 3 Spielen nach dieser Länderspielpause, wo einige wichtige Spieler weg waren? Ich sehe nicht, dass da genug große, breite Schultern gerade sind, diese Last tragen.
Also ich sehe breite Schultern durch die Achse bei Gita, bei Leopold, bei Bundu, bei Kellmann. Wenn die alle mit der breiten Schulter reingehen, können die anderen mitziehen. Das müssen die natürlich machen. Ich möchte auch mal ganz kurz so ein bisschen das Wort Titzzauber entzaubern, weil so richtig viel Zauber ist es nicht, wenn du die zweitmeisten Sprints in der Liga machst, gleichzeitig immer noch aggressiv dabei bist, weil du hast die meisten Fouls am Gegner gespielt von allen Zweitligisten bislang. Also das heißt, du bist auch nah dran, du hast den meisten Ballbesitz in der Liga, ja, und du ziehst die meisten Elfmeter in der Liga und du triffst am meisten den Pfosten oder die Latte in der Liga. Das ist schon am Ende kein Zauber und auch kein Zufall. Mhm. Ne? Und deswegen würde ich sagen, wir haben ganz am Anfang mal drüber gesprochen, Niederlage, die erste, die wir hatten, dann gegen Hertha, das Unentschieden, was folgte, das sind alles Lernspiele. Wir sind am Anfang der Saison und wenn wir jetzt daraus gelernt haben, dann kommen jetzt die Spiele und da glaube ich dran, wo wir manche Fehler vielleicht nicht wieder machen.
mein Take zum Derby und warum ich glaube, wir gewinnen das Derby. Du hattest es eben schon gesagt, ich glaube, der große Vorteil der Mannschaft, dieser noch sehr jungen Mannschaft, ist aktuell, dass sie noch keinen sehr emotionalen Bezug zu diesem Derby haben. Das kann manchmal von Vorteil sein, aber vielleicht jetzt auch von Vorteil, dass sie es nicht haben, dahingehend, dass sie ein bisschen befreiter spielen können. Und ich glaube, Titz ist auch nicht der große emotionale Redner, der dann sagt, ey, ihr habt das Derby, das müssen wir jetzt irgendwie hart gewinnen. Sondern ich glaube, er wird mit seinem System weiter vorgehen, versucht, denen nicht zu viel Druck zu machen. Ich hoffe, das macht auch jemand wie Leopold nicht, weil ich glaube daran, dass das nicht macht. Deswegen glaube ich, dass wir mit einem dreckigen 1-0-Sieg im Rücken gegen Schalke das Derby bestreiten mit einer sehr breiten Brust und dem nötigen Selbstvertrauen, wird es für uns ein Spiel, also auf dem Platz, für die Mannschaft ein Spiel wie gegen einen Ligakonkurrenten, der gerade nicht sehr gut performt.
Ich bin mal gespannt, wie stark der Druck von den Fans wird dann nach dem Schalke-Spiel auf das Derby. Ich kann mir vorstellen, dass diese Mannschaft einen gewissen Kredit hat und der Druck vielleicht gar nicht so hoch gehängt wird am Ende des Tages, sondern dass man da Vertrauen vielleicht auch einfach schenkt, dass die Jungs da selbstbewusst reingehen und darüber informiert sind, was dieses Derby für uns alle bedeutet, ohne dass man ihnen den Druck macht, dass wenn sie verlieren, dass hier irgendwie das Ding untergeht. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, also Henne, schöne Westkurven-Mecker-Oper-Take hier hingelegt. 4 Punkte. Wenn wir uns jetzt Ende Oktober widersprechen, das ist so, dann hast du dir auf jeden Fall eine Nackenschelle verdient, weil dann hast du ja
dann ein bisschen was gestinkt. Dann bist du schuld.
Oder eine Schokolade.
Dann bin ich kein Experte, ein sondern Stück
Schokolade.
Bin auch noch schuld.
Du bist dann schuld, ja.
Nein, Jungs, also
du bist ja gerade Schauspieler, du bist genau in eine Rolle geschlüpft.
Das habt ihr wirklich schön gemacht. Ihr habt mich gerade noch heißer angezündet, als ich sowieso schon bin. Denn mir ist jetzt wichtig, am Ende dieser 96-Grad-Rubrik einmal nochmal den positiven Schwenk zu kriegen. Denn sollten wir jetzt diese beiden kommenden Spiele wirklich geil bestreiten, und ich glaube da auch dran, ich glaube, dass Tietz einen sehr fußballerischen Ansatz da wählt und gar nicht so viel die Emotionen reinholen lässt, sondern wirklich Miron Muzlic erklärt, wie der spielt und da eben versucht, unsere Lücken zu finden und auch bei dem Derby versuchen wird, klare Vorgaben zu geben, klare Ideen zu geben und da auf das schnelle Tor zu gehen. Und Leute, wenn wir da jetzt 6 Punkte aus diesen Spielen holen, ne, dann es wird dann so geil. Das ist jetzt wirklich, das ist so eine, ich spreche nicht über Aufstieg, sondern ich spreche über diese ganze Stimmungslage gerade in der Stadt. Wenn wir jetzt 6 Punkte holen, dann ist diese Butze jede zweite Woche ausverkauft. Ja. Dann wird das so geil und dann kannst du diese Welle surfen. Und das müssen wir uns jetzt holen. Und ja, ich war jetzt etwas negativ, aber ich bin gerade angezündet. Ich habe Bock, ich freue mich auf Freitag und Lass es uns angehen.
Wir können nur dazu aufrufen, geht alle ins Stadion. Es macht auf jeden Fall super Bock. Allein das Stadion-Feeling ist einfach geil.
Ja, Mann.
Und was noch hinzukommt und was natürlich 96 gewissermaßen auch gut tut, ist, ich glaube, mit diesen Einnahmen wurde nicht gerechnet. So, da kommt ein Transferwinterfenster auf uns zu.
Ich habe noch einen kurzen, was heißt Hot Take, aber irgendwie einen Fakt, der vielleicht noch relevant sein könnte für die nächsten 2 Spiele, um die Personalie Tomjak. Der hat 4 gelbe Karten. Das heißt, wenn der sich jetzt eine gegen Gelsenkirchen erlaubt, dann fehlt er beim Derby. Und was man auch mal sagen muss, der hat 5 Fouls begangen und 4 gelbe Karten dafür bekommen.
Stark.
Deswegen, mit Auge. Genau, da könnte man auch nochmal ein Auge drauf werfen. Deswegen bin ich auch nochmal gespannt, ob das noch irgendwie Einfluss jetzt auf die Aufstellung am Freitag haben wird. Ob man das Risiko eingeht, ohne ihn das Derby zu bestreiten, bin ich mal gespannt.
Apropos Aufstellung am Freitag. Wir schauen jetzt mal ein bisschen auf den FC Schalke 04 voraus oder wie man auch sagen kann zurzeit der FC Muzlic 04. Ich glaube, neben Titz bei 96 hat kaum ein Trainer in der zweiten Liga so einen Impact auf die Mannschaft und hat eine Mannschaft so verändert. Hättet ihr gedacht, dass Schalke da jetzt steht, wo sie stehen?
Nee. Ja, der macht es halt genau richtig. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der ist jetzt Mitglied auch bei Schalke 04. Und Mitgliedsantrag ausgefüllt, weil er auch sagte, es hat ihn alles so angezündet, da er ist jetzt schon Schalker und Ja, der macht das gut, ne? Der, ich habe sein Spiel, du wirst gleich noch ein bisschen was dazu sagen, Fabian. Ich habe es am Anfang ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, der spielt sehr ähnlich wie Tietz, einen wirklichen Ballbesitzfußball, aber der geht ja wirklich auf dieses Attackieren, Ball holen und dann so schnell wie möglich nach vorne. So
als wäre die Pille kochend heiß, Hauptsache, ne? Weg das, ja, Ding.
Genau, und das gefällt den Schalkern natürlich.
Das, ne, gefällt den Schalkern, genau. Was mir gefallen hat, ist, dass Muslic neidisch nach Hannover schaut, weil auch er gerne Bundu bei Schalke gesehen hätte. Hat er jetzt letztens im Interview gesagt, gratuliert uns nochmal zu dem Transfer. Vielleicht kommt es ja so, wie das Fuchs bei Schicksal es ja gerne möchte, dass Bundu dann auch mal seine erste Bude macht in der Bundesliga gegen Schalke. Gerne, gerne. Auch wenn du jetzt gerade den Gita vorausgesagt hast, ich bin ja beim 3-2, da haben wir noch ein paar Tore Platz. Ja, Henne, du hast es angedeutet, Muslic spielt es aus einer sehr dreckigen Abwehr heraus, ein sehr starkes Abwehrpressing, eine Dreierkette mit einem Kurucay, der vereinslos zu Schalke kam und da mittlerweile wirklich zwei Buden schon gemacht, eine Passgenauigkeit von 88%, ein wahnsinnig starker Spieler ist, den sie da verpflichtet haben. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ist Schalker, da hat man sich echt gewundert, dass er nicht irgendwo anders untergekommen ist. Und aus diesem aggressiven Abwehrpressing, du hast das vorhin angedeutet oder gerade angedeutet, Henne, da gehen die Pässe sehr schnell raus in die Spitze auf schnelle Spieler wie Silla, oftmals auch wirklich Querpässe über den Platz und die können einige Leute überlaufen. Da hinten in den Abwehrreihen der zweiten Bundesliga, auch in Las Mee, ist der schnellste Bundesligaspieler gemessen diese Saison. Also da Krass. Kann Kokolo jetzt mal bitte einen Sprint anziehen, um uns hier da ganz nach oben zu schießen, zu sprinten, Entschuldigung. Und ja, man muss sagen, Schalke hat nur 45% Ballbesitz, möchte den Ball also eigentlich wirklich gerne nicht haben. Sie spielen und ziehen die meisten Tacklings pro Spiel in der gesamten Liga und sie gewinnen die meisten Zweikämpfe in der Liga. So, das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass wir auf eine Abwehr laufen, die vielfüßig ist, die uns nickeln wird, die viel abgrätschen wird und die das auch erfolgreich tun wird, weil Schalke hat erst 5 Gegentore, das ist Ligaspitze, 96 steht dabei 10, hat allerdings auch erst 10 selbst erzielte Tore. Wir sind da bei 15. Dann zieht da wohl die alte Fußballregel wieder. Schalke steht über uns. Die Spiele gewinnt man hinten. Und man muss sagen, das Spiel von Muslic ist für die Mannschaft sehr laufintensiv. Also da musst du schon richtig fit sein. Was mich jetzt in der Vorbereitung glücklich gemacht hat, Schalke ist bislang 940 Kilometer gelaufen. Was meint er denn, was 96 bislang schon gelaufen ist?
940, dann sage ich 800. 850.
Henne? Ich sag, wir haben vierstellig geknackt.
Nee, haben wir nicht ganz, aber wir sind vor Schalke.
Ach krass.
Also wir haben 944 Kilometer, also irgendwer hat nochmal einen Sprint angezogen. Die 4 Kilometer, genau. Und heißt für mich aber auch, dass wir dagegen ankommen, gegen diese Fitness, die Schalke da auf den Platz bringt. Und da bin ich wirklich gespannt, weil unser Ballbesitz mit 56% passt wunderbar zu den 45%. Also es scheint schon ein bisschen sich zu fügen. Und eine Fehlerquelle hat Schalke, aber das ist natürlich auch in so einer Spielweise angelegt. Die Passgenauigkeit, da sind sie auf Platz 18 der gesamten Liga mit nur 72%. Also sie spielen viele Risikopässe, vor allem vorne. Heißt für uns Augen auf, ne? Also da kann mal schnell was durchrutschen. Da kommen relativ viele Bälle dann wahrscheinlich ziemlich zackig auf unsere Abwehr. Aber wenn wir da mental darauf vorbereitet sind und auch die Konzentration halten, ne? Hannes, du hast es gesagt, Schalke spielt, schießt auch gerne mal Spättore, dann glaube ich, gehen wir da erfolgreich raus.
Was man auch noch sagen kann, ist, dass Loris Karius wirklich eine sehr gute Saison spielt bislang. Also ist, glaube ich, von dem auf der Linie Torwartspiel Top 2, Top 3 Keeper in dieser Saison. Das heißt, wenn man sich Neues fußballerische Fähigkeiten und Karius Fähigkeiten auf der Linie zusammen wünschen könnte, dann hätte man, glaube ich, den perfekten Zweitliga-Torhüter.
Und vielleicht endlich mal wieder einen ordentlichen Torhüter für den DFB.
Genau, und Karius ist aber auch immer mal gut für einen Piplitzer-Move. Von daher hoffen wir mal, dass er Freitag nicht so einen guten Abend hat.
Ich möchte nochmal sagen, Schalke hat für mich, finde ich, starke Transfers gezogen. Dass Timo Becker zu Schalke wechseln wird von Kiel, das war schon zu erwarten, als er da in der Kurve stand, glaube ich, letzte Saison. Finde ich aber einen absolut geilen Transfer. Ne? Sowas will man sehen, sowas freut Schalke, sowas freut jeden Traditionsverein. Und
vor allen Dingen, wenn er jetzt mit einer Felddienstkiste aus dem Standesamt rauskommt, ne? Beziehungsweise seine Frau.
Seine Frau, er mit Zigarre, mit herzlichem Gruß an Klaus Allofs, rest in peace.
Oder Rudi Assauer.
Scheiße.
Seit wann ist Klaus
Allofs? Das musst du schneiden.
Seit wann ist Klaus Allofs denn tot, ey?
Das rest in peace, Klaus Allofs ist...
So heißt die Folge.
Das können wir auf keinen Fall machen.
Doch, 100 Pro.
Rest in peace, Klaus Allofs. Boah, ich hack's doch.
Rip Klaus.
Geil. Ja, jetzt geil.
Nee, das müssen wir
schöne schneiden. Grüße in den Himmel, Klaus, heißt die Folge.
Das alte... Klaus Allofs, das alte Weltdienstmodell.
Faktencheck bei Fabian, bitte genauer hinschauen.
Meine Güte. Der hat bei Wikipedia auch ein Schwarz-Weiß-Bild drin.
Ich habe diesen Namen schon immer verwechselt. Was ich aber auch noch betonen wollte, weil ich es sehr interessant fand. LVC von Schalke kam von Aachen für 200.000 Euro und spielt eine echt geile Saison bislang. Und wie ich gelesen habe, war das eine Empfehlung einer KI, diesen Spieler zu verpflichten, beziehungsweise eine selbstgebaute Scouting-KI, ein Scouting-Tool von Schalke. Und da haben sie so ein bisschen eingegeben, was sie für Erwartungen an neue Spieler haben. Und da kamen Attribute wie Laufbereitschaft vor, Pressingverhalten, Zweikampfstärke. Und der Spieler, der on top ganz oben gelandet ist, war LVC von Aachen mit über 90% Höchstwert. Interessanterweise am schlechtesten abgeschlossen hat in dieser Frage Erling Haaland mit 23%.
Krass. Ich kenne keine KI, ich kenne nur DI.
Dieters Intelligenz. Also wenn wir Dieter Hecking hier für so einen kleinen Take reinkriegen pro Folge, dann können wir da gerne eine neue Rubrik draus machen.
Fabian, singst du kurz den Jingle ein?
Ich soll ihn einsingen?
Ja.
Dieters Intelligenz.
Herzlich willkommen zu Dieters Intelligenz. Ja, Dieter ist doch arbeitslos, der könnte sich jetzt melden.
Dieter ist freigestellt bestimmt nur, der verdient bestimmt immer noch Geld bei Bochum.
Ja, dann kann er ja ehrenamtlich bei uns Dieters Intelligenzrubrik übernehmen.
Also Dieter, wenn du das hörst.
Dieter, bitte melde dich.
Dieter.
Dieter.
Dieter. Gut, genug Ausblick auf Schalke, genug Dieter. Und jetzt einmal kurz zur Aufstellung. Ken, was hast du denn vorbereitet, auf wen hast du Bock?
Ja, Bock ist heute gar nicht so gefragt.
Bitte?
nee, weil...
Stellt sich von alleine auf, willst du sagen, oder was?
Genau, wenn ich hier Rochelt aufgestellt habe, kann von Bock nicht die Rede sein. Ey, aber er muss spielen.
Dass du Rochelt so hatest.
Ja.
Ich sage, er ist der Kleber mittlerweile.
Wer soll den Elfmeter für uns die nächsten vier Spiele rausholen?
Tomiak. Achso, ja. Also, neu im Tor. Dann, was ist mit Okon? Wisst ihr das? Gibt es da schon
nichts gelesen,
Stand? Nee, ne? Also, ich würde sagen, auch wenn er heute noch spielt, blank auf links in der Mitte. Die Alternative fehlt. Tomiak spielt und holt sich womöglich die fünfte gelbe Karte. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt fürs Derby, würde ich mal sagen.
Aber wer sollte dann spielen? Aber jetzt machen wir erstmal die Aufstellung.
Jetzt machen wir erstmal das. Gita, Neubauer links. Matsuda rechts, Leopold auf der 6 und dann kommt Taibi zum Einsatz. Ne, denn Aseko spielt heute noch und das ist jetzt Taibis
Moment.
Breakout-Moment. Ja. Der spielt ein richtig geiles Spiel gegen Schalke und wird uns da die Räume finden.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er mit seiner Statur, er ist ja relativ groß, ich glaube, er ist zwar relativ schlank, aber bislang ist er nicht dadurch aufgefallen, dass er relativ einfach gefallen ist. Dagegen so eine Schalke-Abwehr, die Bock hat auf Nicklichkeiten auch, was bewegen kann.
Wenn die Folge nächsten Mittwoch heißt, war was Taibi, dann wisst ihr, er hat funktioniert.
Ich glaube auch, dass Taibi jetzt wirklich mit Tietz 2 Wochen sehr eng zusammengearbeitet hat, dass Tietz dem gut zugesprochen hat, dass Tietz dem von vornherein gesagt hat, hier, wann ist, nächste Woche kommst du ran, ne? Aseko ist jetzt erstmal weg und wir arbeiten jetzt an deinen Momenten und da freue ich mich drauf. Auf links Rochelt. Ihr wisst, ich würde da jetzt Chacon hinstellen, aber der spielt heute noch. Der kommt dann mit Motivation von der Nationalmannschaft von der Bank. Rechts ist jetzt Bundu wieder richtig heiß gelaufen. Mhm. Der muss da spielen. Und vorne ist unser 15-Tore-Stürmer Benjamin Chelman.
So ist es. Wir haben ja bei Instagram gefragt und der Großteil von euch glaubt an meinen Hot Take oder an meine These.
Ja, so steil war die dann scheinbar doch wieder nicht.
Naja, ich finde sie schon steil. Ne, wir haben ja drüber gesprochen, dass es Ewigkeiten her ist, dass ein 96-Spieler diese Marke geknackt hat.
Ja, sie ist ein bisschen spicy, aber wir wünschen uns natürlich alle, dass er seine 15 Buden knackt.
Was ja daran zu erkennen ist, ist, dass wir wenig Mecker-Opas und Omas als Hörer haben.
Stimmt.
Ja, das gefällt
mir. Was macht ihr hier? Das ist ein Mecker-Opa-Podcast. Nein, geil. Also fanden wir sehr gut, dass ihr da so mit aufgesprungen seid, dass ihr das auch seht, dass Chelman endlich mal wieder die 15 knackt für 96. Wollt ihr irgendwas anders aufstellen oder nee, geht ihr damit?
Nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich habe immer gerne ein Spiel mit Aseko. Aber du hast schon recht, Taibi braucht das und sollte da auch kommen. Dadurch, dass er gegen Halle Bundu auf links getestet hat, hätte ich mir auch vorstellen können, dass das vielleicht auch noch eine Option wird. Aber vielleicht haben wir auch mal wieder eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich glaube, 15 Jahre her zu der Zeit haben wir eigentlich immer mit wechselnden Flügelspielern gespielt. Und vielleicht, ja, ist das auch mal wieder was.
Ja, ich, Bundu links, ich sehe ihn gerne rechts, weil ich glaube, ja, wir haben, also er ist stark, er schlägt, wenn er denn durchkommt, gute Flanken von dort. Und ich muss auch sagen, dass ich gerade keine Alternative auf der rechten Seite sehe, die ihm so gewachsen wäre. Und ich glaube, wir laufen besser oder fahren besser, wenn wir ihn rechts spielen haben und links Rochelt oder Chacon, ja, als wenn wir ihn links haben und Jokota auf rechts.
Ich hatte auch vor allen Dingen in der Vorbereitung das Gefühl, dass Matsuda und Bundu sich sehr, sehr geil ergänzen offensiv.
Stimmt,
dass das echt gut passt.
Ja.
Und Bundu ist halt auch pur Körper, also das ist gegen Schalke auch einfach wichtig. Und wenn du das jetzt so vorgelesen hast, kann ich mich doch sehr gut damit arrangieren, weil wir wirklich sehr viel Physis mit auf den Platz geben. Ne? Ich glaube, es ist jetzt nur Matsuda und Rochelt, wo man vielleicht sagen könnte, die können sich vielleicht körperlich, setzen sich stärker spielerisch durch als körperlich bei uns. Aber die anderen, glaube ich, können da auch schon mit Wucht reingehen in den Schalker Riegel.
Boah, ich bin so heiß.
Geil, so Bock.
Okay, aber der Spieltag hat ja nicht nur Hannover gegen Schalke. Wir legen vor. Wie geht's denn weiter, Henne?
Ja, also was interessant ist, dass zwei neue Trainer in die Liga starten. Mit Markus Anfang bei Düsseldorf. Der darf direkt gegen Peine Ost ran, Freitagabend, parallel zu unserem Spiel, 13. gegen 15. Ganz interessant. Genau, wie gesagt, wir spielen ja auch freitags, das ist halt ganz geil, 5. gegen 2. ne, ein schönes, klassisches Topspiel eigentlich. Samstag spielen dann, gibt es zwei Spiele, ich weiß gar nicht ob das jetzt wirklich Derbys sind, Hannes, vielleicht weißt du da mehr, aber also Paderborn gegen Arminia, das Ost-Westfalen-Duell. Ich habe nachgeguckt, nur 45 Kilometer trennen die beiden Städte. 4. gegen 9. ganz geiles Spiel.
Ja, ist schon, also ist jetzt, glaube ich, nicht vergleichbar mit Bielefeld gegen Münster, aber ja, ich glaube,
so schon ein bisschen Brisanz drin, ne?
Denke ich auch.
Ja. Und auch ganz geil, Samstag der KSC gegen Kaiserslautern, das Südwestderby.
Geil.
7. gegen 6.
Auch ein geiles Spiel.
Dann noch das Topspiel am Samstagabend, Bochum gegen Hertha. Der 17. Aus Bochum gegen Leitl. Mal gucken, was Leitl da wieder zaubert.
Da muss ich einmal zu sagen, als derjenige, der die Spielplanung gemacht hat, der hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, Bochum, Hertha, die werden bis zu diesem Spieltag ganz oben mitspielen. Da machen wir einen schönen Samstagabend-Kick.
Genau.
Und jetzt schaffst du den Salat.
Wird ein richtiger Kack-Kick da. Ja, Sonntag Elversberg, der Tabellenführer, muss zu Hause gegen Fürth ran. Felix Klaus regelt das für uns. Und Miro spielt Sonntag zu Hause gegen Kiel. Und da ist der zweite neue Trainer, Magdeburg hat sich jetzt als 18. doch noch in der zweiten Woche der Länderspielpause vom Trainer getrennt, hatten gesagt, sie gehen mit dem Trainer weiter. Und dann kam das 0-6 gegen Peine Ost im Testspiel.
Wahnsinn.
Und dann haben sie ihn jetzt doch noch rausgekegelt. Ja, die spielen in Darmstadt. Darmstadt als Dritter gegen den 18. Also wieder ein sehr interessanter Spieltag. Ist einfach eine geile Liga.
Übelst geile Liga.
Ist eine geile Liga.
Und ich glaube, Magdeburg mit der Leistung vom letzten Jahr, die werden sich nochmal raffen.
Die fangen sich, glaube ich.
Die fangen sich auf jeden Fall. Und werden da auch wieder zu alter Stärke kommen. Ob die jetzt ganz oben mitspielen, wage ich zu bezweifeln. Aber die sind mit dem Kader halt einfach keine Mannschaft und im Stadion keine Mannschaft für einen 18. Platz.
Nein, wäre bitter.
Ich finde das übrigens immer so schön, wenn Tietz über Magdeburg spricht.
Wir haben euch bei Instagram auch gefragt, was eure Legendenelf ist. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen gespielt. Henne hatte uns mal so ein bisschen abgefragt, 2000 bis 2010, was da unsere Top-Spieler sind. Und ich will einfach einmal schnell drüber fliegen, wie ihr euch entschieden habt. Da sind wenige Überraschungen dabei. Mit Robert Enke im Tor, mit Vinicius und Mertens in der Abwehr, Schuller auf links, USA auf rechts, Pinto und Lala im zentralen Mittelfeld, Huschti und Steiner auf den Außen, Jan Schimak zaubert in der Zentraloffensive und Daniel Stendel darf wieder auf Torjagd gehen für 96.
Ich habe dir übrigens letztes Mal Steiner abgesprochen. Den hattest du.
Mhm.
Da habe ich in der Grafik ein Fehler ist mir da unterlaufen. Du hattest Steiner aufgestellt.
Aber auf jeden Fall hatte ich Steiner aufgestellt.
Genau, ja. Steiner genau. War dabei.
Vielen Dank dafür euer Feedback. Wir werden das weitermachen. Also freut euch drauf. Da wird in den nächsten Wochen nochmal was kommen. Genau. Und
Klappt das jetzt mit der Steiner-Statue in der Einriede? Habt ihr da Rückmeldung von der Stadt
das
bekommen?
Das klappt.
Ja. Das wird klappen. Das Bauprojekt ist angesetzt bis 2030 für 8 Millionen Euro. Wir können also damit rechnen, dass wir 2043 für 49 Millionen Euro dann Gigi Steiner stehen haben.
Es geht, ja genau. Das Einzige, ich hatte da mal beim Bauamt angefragt, es geht noch gerade um die Höhe. Weil wenn du über 100 Meter hoch bauen möchtest, brauchst du da gewisse Auflagen. Und das ist ja schon unser Anspruch. Also das Ding soll dann von überall zu sehen sein.
Und er muss ja auch dauerhaft die Glatze beleuchtet werden. Ne? Wobei,
das kostet Geld. Aber das
Problem ist mit dem Glatzenstreichen. Wir hatten ja gesagt, dass das Glück bringt. Da muss er ja auch irgendwo hochkommen dann.
Ne? Ja, da baut man aber, wird so eine Leiter außen, die muss man dann hochklettern.
Okay, krass.
Das läuft aber. So ein Sessellift.
Ein Sessel, ich wollte gerade sagen, sonst trainierst du das Bier auf dem Weg nach oben wieder ab. Das wäre auch scheiße.
Die neue Hörerfrage, auf die hat uns der Instagram-User Jules L. Ray gebracht. Schöne Grüße und vielen Dank für deine Einsendung. Der hatte nämlich eine Idee, die wir auch schon mal so hier besprochen hatten. Und zwar wollen wir euch mal fragen, was sind eigentlich eure Lieblingsfangesänge bei 96? Oder was ist euer Lieblingsfangesang bei 96? Und als ich da so ein bisschen für mich drüber nachgedacht habe gestern, ist mir die Idee gekommen, dass man diese Frage 2 teilt. Das habe ich euch jetzt noch gar nicht gesagt.
Mhm.
Und zwar gibt es ja einmal einen Fangesang, den man liebt, weil man Gänsehaut kriegt, weil es Stimmung macht, weil das Stadion in dem Moment laut wird und man da so eine Emotion reinpackt. Und dann gibt es natürlich Lieblingsfangesänge, die entertaining sind, also die womöglich lustig sind und die vielleicht auch Schmähgesänge sind gegen Gegner oder gegen was auch immer. Genau, das würde ich mal so zweigeteilt machen. Habt ihr spontan einen parat, der euch Gänsehaut macht, wo ihr sagt, das ist eine Bank, da kommt immer Stimmung auf?
Also Stimmung aufkommen, ich würde sagen, eher Emotionen aufkommen, ist für mich immer der 96-Walzer. So, ne?
Kannst du den mal kurz ansingen, damit die Hörer abgeholt werden?
Na, bitte nicht.
Also den Walzer würde ich jetzt nicht ansingen. Aber ich mag den besonders gern, wenn er wirklich auch langgezogen wird. Also ne, so diese Spiele, das ist schon auch ein bisschen her, dass wir das gemacht haben tatsächlich, wo wir dann vielleicht 3-0 führen, 3-1 führen und wir wirklich die letzten 5 Minuten damit verbringen, da bis aufs Finale es reinzuziehen. Jetzt wird der 96-Walzer relativ kurz gezogen, muss ich sagen. Mochte ich früher ein bisschen lieber, aber das ist so ein Ding, da werde ich richtig emotional, weil ich das einfach auch wirklich dann mit schönen Abenden oder Tagen mit 96 verbinde. Und so ein Fangesang, der immer Bock macht. Also ich muss sagen, es gibt so ein paar Fangesänge von früher, die ich so ein bisschen vermisse. Und ja, vielleicht passt der auch. Also Einen hätte ich, den ich euch vielleicht dann doch vorsingen würde.
Bitte.
Okay.
Bitte. Warte.
In Peru, in den Anden, fliegt eine Kuh, kann nicht landen.
Kommt ein Geier. Beißt der Kuh in die Ei. Hannover 96, wir spielen und siegen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, Hannover.
Also.
Ja, geil, geiles Ding.
Das ist so ein bisschen mein Ding, auch weil ich es schön finde, wenn dann die Schals dabei geworfen werden und so. Also auch das ist ja aber so ein bisschen mehr so ein Ding, wenn die Stimmung eh gerade gut ist.
Ja. Ne? Hannes, hast du einen Entertaining-Gesang, einen, der lustig ist oder der ein Schmähgesang ist,
irgendwas, also tatsächlich,
was du da magst?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr gut, dass du so fragst, dass zweigeteilt ist. Einmal habe ich einen sehr emotionalen Fangesang, der also grundsätzlich alle Europapokal-Gesänge liebe ich, weil es mich an diese Zeit zurückerinnert. Und vor allem, welchen ich manchmal vermisse, welchen ich aber meiner Meinung nach mal wieder gut singen kann, wenn man oben mitspielt und es läuft, ist Europapokal Vier-Schanzentournee.
Ja.
Der macht Gänsehaut, geil. Der schmettert, das ganze Stadion kann das singen. Der hat ein bisschen Entertaining-Faktor drin.
Ja, geil.
Genau, den über den würde ich mich mal wieder freuen, wenn wir oben mitspielen und das Stadion bebt, dann kommt der einfach perfekt, weil den können alle grölen. Da musst du nicht viel können, einfach schreien, alles rauslassen, auch mal gerne ein Bier schmeißen, das ist perfekt. Und dann habe ich natürlich noch einen Entertaining-Fangesang, den wir zufällig auf unseren Play-Buttons hier liegen haben und den würde ich jetzt einmal ganz kurz gerne anspielen.
Ja, ihr seid super. Wir machen das dreigeteilt, das Ganze.
Ja, geil.
Fällt mir gerade auf. Also wir machen einmal, was ist der Fangesang mit Gänsehaut und Stimmung? Ja, wo wird's laut? Was ist entertaining, lustig? Wo wird vielleicht irgendwer verhöhnt oder wie auch immer? Und dann machen wir noch eine dritte Rubrik. Was sind vielleicht Fangesänge, die es mal gab, die du vermisst, die vielleicht jetzt wieder passen würden? Und die man mal wieder ins Spiel bringen sollte.
Ich würde mir wünschen, dass sich bei uns mal wieder ein Spieler so unvergesslich macht, dass er einen eigenen Song
bekommt.
Also ich möchte da einmal an Lydia Kunan erinnern.
Ja.
Und natürlich
Salif Sané.
Abdelahou.
Sowas, genau.
Salif Sané.
Robert Enke. Und
Walking in the Völkerkundeland.
Ja, genau. Und das wäre mal wieder geil, wenn wir so eine Identifikationsfigur haben, auf den man sich verlassen kann. Der Kämpfe für uns gewinnt, der dreckige Spiel gewinnt und dem mal wieder einen Song zu widmen, wäre geil. Und
seht ihr da einen in der Mannschaft?
Oh, schwer zu sagen.
Ich habe nämlich am Anfang gedacht, das wird Bundu.
Ja, da weiß ich, wir haben immer drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Jetzt sehe ich am ehesten Kellmann, weil ich weil der hat so ein bisschen, ne, die Leute reden so über den und sagen, ah, hat er nicht einen kleinen Bauch und so, ne? Das finde ich geil. Und ich glaube, der Typ ist ein. Ja, der ist geil. Der läuft so unkonventionell. Der ist irgendwie, der steht vorne und ich hoffe, wenn er seine Buden macht, der mag das Jubeln, der hat da seinen Pinguin mit Gita. Und ich glaube, der und Gita können sich bei uns
geil.
Schon.
Ich glaube auch,
nice.
Ich wäre auch bei Gita gewesen, dass der vielleicht auch noch einen kriegen könnte.
Ich glaube, die beiden können sich bei uns, wenn die lange bei uns bleiben, können die sich unvergesslich machen.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde es eigentlich auch mal schön, wenn wir so ein Enzo Leopold, schalalala. Also, hätte er auch mal verdient. Oder?
Matsuda.
Geil.
Also,
aber wenn wir gerade bei Fangesängen sind, muss ich mal eine Sache sagen. Nach dem Tor aktuell, ne, kommt bei uns immer dieser Fangesang, schalala, 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 alle, 96, alle. So, wir wissen alle, wie es weitergeht. Und irgendwie stört es mich so ein bisschen, dass wir den Fangesang immer direkt danach machen. Und ich sage euch auch, warum. Achtet mal drauf. Bei dem Schalala ist dieses gesamte Stadion scheiße laut. Und sobald dieser Text kommt, steigt einfach 80% aus.
Dann müssen sie es lernen, dann müssen sie es lernen.
Dann müssen sie es lernen. Ja, ich glaube, den Text können sie ehrlich gesagt. Aber
die wollen es nicht neben Oma und Opa singen.
Ja, ne, ich hätte so ein bisschen das Gefühl, ja,
aber dann müssen Oma ein bisschen und Opa,
was Stadionkompatibleres ja, danach. Die können wir doch zwischendurch ja auch mal rausschmettern.
Opa und Oma haben doch auch mal für Geld.
Ja,
also. Genau.
Also, nee, also ich finde, da können sich Oma und Opa ein bisschen anpassen und auch noch ein bisschen außer Komfortzone raus und auch mal zu Hause das mal irgendwie an Weihnachten singen, das Lied. Ja, das geht. Man muss es nur wollen.
Man muss es nur wollen, du sagst es.
Aber ich find's auch gut, Hannes, wenn das mal mit einem Europasong nochmal so abgewechselt wird.
Ja.
Mal bei so einem Schalke-Spiel Freitagabend. Boah, wir machen das 3-2 und dann Vierschanzentournee.
Irgendwie passt das auch zum geil Spiel, weil das oder gesamte Stadion.
Oder in Kopenhagen schellt das Telefon, wie geil ist das Flutlichtspiel. Man führt 3-0, alles läuft und dann diese Bretter.
Also wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wir werden mal eine kleine Abstimmung starten. Wir nehmen uns mal so die Prototypen, die Gänsehaut und Stimmung machen. Wir nehmen uns mal die Prototypen, die Entertaining machen und ihr pickt mal euren Lieblingssong da aus. Wenn euch was fehlt, schickt es uns gerne, singt es uns gerne vor. Fragt gerne auch nochmal Opa, Oma, Onkel, Tante, was in den 80ern so Geiles gesungen wurde. Freuen wir uns auch, wenn man da ein bisschen Input bekommt.
Solange man das noch singen darf.
Genau. Ja. Genau. Und ja, wir gehen jetzt in den Oktober. Wir sind heiß. In den
heißen Oktober.
Ihr habt mich wirklich angestachelt vorhin. Das ist geil. Wir als 96. Minute gehen auch in den Oktober und sind motiviert und werden weiterhin wieder Folgen für euch rausbringen. Folgt uns, abonniert uns auf euren Podcast-Plattformen des Vertrauens. Empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5 Sterne, sofern euch das Ganze gefällt. Und dann freuen wir uns nächste Woche wieder mit einem Sieg im Nacken in die Derby-Woche zu begleiten. Bis dahin.
Haut rein.
Ciao, ciao.
Ciao.